Fast alles und alle jubeln. Der sogenannte Nahostexperte Scholl-Atour, sonst wegen seiner rassistischen und eurochauvinistischen Tendenzen bekannt, brachte es ausnahmsweise am gestrigen Sonntag im Presseclub auf den Punkt. Es wird ja fast schon als unanständig angesehen, so Scholl-Atour, nicht an einen möglichen Frieden zwischen Palästinensern und Israel und eine Friedensmöglichkeit durch die Teilautonomie für Jericho und Gaza zu glauben. Ja, und wer will auch schon nicht nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästinenserinnen und Palästinensern endlich mal die Chance einer friedlichen Beilegung des Konfliktes den Menschen der Region wünschen? Doch so leicht ist das Ganze leider nun mal nicht. Was Arafat mit seiner Politik der kleinen Schritte, mit der Teilautonomie Jerichos und des Gazastreifens anstrebt, ist unklar. Viele Palästinenserinnen sehen in der Teilautonomie den ersten Schritt, dem eine Autonomie der Westbanks und von Ostjerusalem folgen muss, Gebiete, die Israel völkerrechtswidrig besetzt hält. Doch hier stehen noch viele Fragezeichen. Israel bezieht zum Beispiel 40% seines Trinkwassers aus Quellen, die in den Westbanks liegen. Will Israel den Zustand einer Teilautonomie für Jericho und Gaza daher nicht viel eher zementieren, um die Besatzungspolitik in den Westbanks zu legitimieren? Auf der anderen Seite gibt es auch schon starke Kritik an der Form der Autonomie, der jetzt ausgehandelten Autonomie für die Palästinenserinnen. Shragan Elam schreibt Folgendes in der Neuen WOZ, in der Wochenzeitung, in der Zürcher Wochenzeitung vom 3. September 1993. Für aufmerksame Beobachterinnen der israelischen Palästinapolitik war diese Entwicklung keine Überraschung, denn sie entsprach dem bekannten Politspiel, wer darf die Palästinenserinnen unterdrücken. Davon gibt es drei verschiedene Varianten. In der ersten wird auf das historische Recht Israels zur Unterdrückung gepocht. Die zweite ist ein bisschen schlauer und geht davon aus, dass Jordanien dieses Recht zustehe. Die ganz raffinierten Israelis aus der Schule von Frieden Jetzt finden, nachdem es keine menschlich vertretbare Form der Besatzung gebe, solle doch die PLO das eigene Volk unterdrücken. Soweit Shragan Elam in der linken Wochenzeitung aus Zürich, WOZ. Und tatsächlich, was bürgerliche Medien folgendermaßen ausdrücken: Die örtlichen Palästinenser werden vor die riskante Aufgabe gestellt, mit ihren eigenen Extremisten alleine fertig zu werden, kann Mensch auch ganz anders sehen. Nämlich, dass der Befreiungsnationalismus gerade auch der PLO durchaus in der Errichtung einer Klassengesellschaft enden könnte und dies jetzt auch geschieht. Und wir Metropolenlinke müssen den Befreiungsnationalismus, der uns oftmals als Projektionsfläche eigener, nicht geführter Kämpfe diente, endlich kritisch hinterfragen. Denn es könnte durchaus der Fall sein, dass die jetzt zur Macht gekommene palästinensische bourgeoise Elite Polizei und Militär gegen die Fundamentalopposition losschicken muss, beziehungsweise losschicken will, und es zum Bürgerkrieg kommt. Wir führten mit Klaus Mellentin, Redakteur der Zeitung AK, Analyse und Kritik, und Mitglied des deutsch-israelischen Arbeitskreises, ein Gespräch. Wir wollten zuerst von ihm wissen, wie die Aushandlung einer Teilautonomie für Gaza und Jericho zustande kam.
Man muss sich fragen, was der Gaza-Jericho-Kompromiss bringt. Und man muss sich fragen, warum sich die PLO zu einer solchen Kleinlösung gezwungen gesehen hat. Die Antwort ist nicht aus dem Heute herauszufinden. Man muss zurückgehen auf den Anfang der Geschichte. Das heißt, dass bereits im März 1975 ein hochrangiger PLO-Vertreter, Said Tamimi, in London im Zeitungsartikel wie auf einer offiziellen Rede mit einem von Arafat gebilligten Aufruf bekannt gegeben hat, die PLO sei einverstanden mit einer Bildung eines Palästinenserstaates neben Israel im Rahmen einer Friedensregelung. Diese Rede ist seinerzeit von der PLO gedruckt und weit verbreitet worden. Darin war bereits immanent enthalten, dass Israel von der PLO anerkannt wird. Ungeachtet dessen hat Israel auch während der seither vergangenen mehr als anderthalb Jahrzehnte auf PLO-Friedensvorschläge, die jeweils auf eine Zwei-Staaten-Lösung orientierten, niemals positiv reagiert, hat entweder versucht, diese Vorschläge zu ignorieren oder aber zu sagen, die PLO meinte das gerade Gegenteil. Die PLO orientierte nach wie vor, was sie selbst nie getan hat, aber sie orientierte nach wie vor darauf, die Juden ins Meer zu treiben. Ein Umbruch in der Geschichte, in der Entwicklung kann man sehen bereits im Libanonkrieg und in der folgenden Zeit 1982, wo Israel deutlich geworden ist, dass die PLO mit den bisherigen Mitteln nicht zu schlagen ist. Der entscheidende Punkt liegt meines Erachtens in der Intifada in den Jahren 1987 folgende, in dem sehr deutlich bekundeten Willen der Palästinenser in Westbank und Gazastreifen zu einer Lösung mit Israel zu kommen. Wobei mehrheitlich, mit großer Mehrheit, seinerzeit auch die Zwei-Staaten-Lösung von den Bewohnern der besetzten Gebiete bevorzugt worden ist. Ein Rückschlag war die Golfkrise. Die Verhandlungen haben über 10 Runden anscheinend keinerlei Ergebnis erbracht. Die Frustration in den besetzten Gebieten ist gewachsen. Tatsächlich sind aber in den letzten Monaten, obwohl Israel das offiziell abgestritten hat, offizielle Gespräche zwischen hochrangigen PLO und hochrangigen israelischen Vertretern geführt worden, und zwar mehr im Sinne einer Geheimdiplomatie in Norwegen.
Soweit Klaus Melentin zu der gefeierten Annäherung zwischen Israel und Palästinenserinnen. Doch warum Autonomie gerade für Gaza und Jericho?
Der Gazastreifen ist für die Israelis ein Klotz am Bein gewesen. Die Diskussion währt seit Jahren und flammt immer wieder auf, dass man den Gazastreifen loswerden will. Der Gaza ist wieder als unregierbar. Der Gazastreifen ist wirtschaftlich auch durch die Besetzung weitestgehend zerstört. Der Gazastreifen wird auch für die PLO ein Klotz am Bein sein. Die Jericho-Lösung kann man als taktisch günstigen Schritt einschätzen, da damit die Jerusalem-Frage, die bisher jede weitergehende Verhandlung zwischen PLO und Israel verunmöglicht hat, von der Tagesordnung ist, vorläufig von der Tagesordnung. Wenn man sich die zionistische Praxis der letzten 100 Jahre oder die Zeit bis zur Staatsgründung anguckt, kann man darin jetzt Parallelen sehen zur PLO-Taktik. Die Zionisten haben immer darauf gesetzt, einen Fuß in die Tür zu bekommen und haben dann den nächsten Schritt getan. Ob es nun große Ergebnisse gegeben hat oder nicht. Ähnlich scheint es sich mir mit der PLO-Taktik zu verhalten, wo andere Wege nicht mehr offen stehen, also mit dem berühmten Spatz in der Hand vorläufig zufrieden zu sein, die Taube in der Hand, das heißt also Westbank und Gaza letztendlich doch noch zu bekommen.
Wie schätzt du das ein? Ist ein palästinensisch verwalteter Gazastreifen auch, also es wird ja öfters von Joint Ventures gesprochen und so, ist das für die Israelis auch von Nutzen?
Für die Israelis ist bisher der Gazastreifen ein immer uninteressanter gewordenes Absatzgebiet. Also immer uninteressanter geworden, weil die Leute im Verlauf der Intifada, der permanenten Absperrung von ihren Arbeitsplätzen in Israel, einfach das Geld nicht mehr haben. Im Rahmen von Joint Ventures ist sicherlich also der Gazastreifen alleine herzlich uninteressant. Es leben da 1.500, 2.000 Siedler, die ihre Treibhäuser und Felder auch woanders aufbauen könnten. Gewisse Perspektiven könnten im Tourismus liegen, weil der Gazastreifen also mit die schönste Küste in einem gesamten israelischen Mittelmeerküste hat. Das sind aber keine großen wirtschaftlichen Perspektiven.
Bleibt als heute letzte Frage, welchen Stand Arafat mit dieser Kleinautonomielösung in der PLO beziehungsweise auch unter den Palästinensern und Palästinenserinnen hat?
Von Arafat heißt es derzeit, dass er gefährdet ist. Sind tatsächlich Morddrohungen gegen ihn ausgestoßen worden. Man fragt sich, wie lange Arafat sich noch halten kann. Tatsächlich ist es weniger die Frage nach der Person Arafats, als vielmehr die Frage, welche Chance die von ihm vertretene Verhandlungslösung überhaupt noch hat, inwieweit sie von den Palästinensern innerhalb der besetzten Gebiete akzeptiert wird oder akzeptiert werden kann. Man muss ebenfalls einen kurzen Schritt zurück machen in die Besatzungspraxis Israels. Israel hat seit 1967 die islamischen Kräfte, wenn nicht direkt gefördert, so doch geduldet, sodass die islamischen Kräfte über zweieinhalb Jahrzehnte ihre Strukturen haben aufbauen können, während die nationalen Kräfte, das heißt PLO und ähnliche Organisationen, verfolgt, verhaftet und ihre Mitglieder verbannt worden sind. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich Israel, um das Bild zu gebrauchen, die Schlange am eigenen Busen gezüchtet hat. Zweitens liegt es ebenfalls in der Starkköpfigkeit Israels, dass Arafat oder die von ihm vertretene Verhandlungslösung dermaßen zurzeit sehr wenig Ansehen genießt. 10 Verhandlungsrunden sind fast ergebnislos vergangen. In dem Maße, in dem Israel sich geweigert hat, auf immer weitergehende Zugeständnisse der PLO einzugehen, im selben Maße war die Bevölkerung in den besetzten Gebieten frustrierter, im selben Maße ist die islamische Widerstandsbewegung Hamas gestärkt worden, im selben Maße ist die Verweigererfront innerhalb und außerhalb der PLO gestärkt worden. Verweigererfront, also palästinensische Volksfront zur Befreiung Palästinas, mit und ohne Generalkommando, also Jibril. Die Differenzen reichen derzeit direkt bis in die Fatah hinein. Und soweit sich das einigermaßen seriös bisher von außen beurteilen lässt, scheint es so zu sein, dass Arafat die Verhandlungslösung durchsetzen kann, dass aber ein langwieriger politischer und möglicherweise sogar mit militanten Mitteln ausgetragener Streit nicht auszuschließen ist.